von uns recht bekannten Text aus der Jakob-Biografie könnte man viele Überschriften geben, beispielsweise Mysterium Himmelsleiter oder Jakobs irrer Traum. Das alles steckt natürlich in diesem Text und wir kommen darauf auch sehr bald zurück. Dennoch möchte ich heute einen anderen Ausgangspunkt wählen und die Predigt thematisch schwerpunktmäßig nennen: Jakob, der Flüchtling. Und ich weiß dabei natürlich, dass ich mich mit dem Wort Flüchtling auf sehr, sehr dünnes Eis begebe. Ist doch dieses Wort Flüchtling ein Reiz- und Streitwort in den gesellschaftlichen und politischen Auseinandersetzungen unserer Tage. Etwas vornehmer spricht man heute von Migranten- oder Migrationspolitik, gemeint ist aber dass dieselbe Geschichte. Und in dem zu erwartenden Wahlkampf der nächsten Wochen ist in allen Parteien dieses Wort ein Hauptthema. Die Predigt heute soll und will beileibe keinen Beitrag sozusagen aus der christlichen Ecke zu dieser Auseinandersetzung leisten. Aber bemerkenswert und darum auch erwähnenswert ist es schon, dass bereits im ersten Buch der Bibel eine Flüchtlingsgeschichte notiert ist. Dass wir es also nicht, wie mancher Zeitgenosse es uns glauben machen will, mit einem übersteigerten Phänomen des 21. Jahrhunderts zu tun hätten. Das Alte Testament ist voll von Flüchtlings- oder vertriebenen Schicksalen und ein Blick in die weitere Geschichte zeigt uns weitere Beispiele. Denken wir an die Völkerwanderung am Ende des Römischen Reiches. Denken wir an die Puritaner in England, die aufgrund ihrer religiösen Überzeugung ihre Heimat meinten, verlassen zu müssen und mit dem berühmten Schiff der Mayflower nach Amerika düsten. Aber wir brauchen gar nicht so weit gehen, bleiben wir in der geografischen Nähe und denken wir an Französisch Buchholz, die Hugenottensiedlung in Berlin oder das Holländerviertel in Potsdam. Die Namen sagen uns etwas über Flüchtlingsgeschichten. Bei aller Spezifik der einzelnen Ereignisse, die Ursachen sind fast immer dieselben. Hunger oder Verfolgung oder beides, bis auf den heutigen Tag. Diese Einleitung war mir wichtig, aber nun eifrig zu unserem Text. Er entführt uns in eine Traumwelt. Meine Frau behauptet, dass sie nie träumt. Ich glaube ihr ja fast alles, aber das bezweifle ich. Denn ich träume oft und viel. Träume sind manchmal erschreckend, aber gleichzeitig auch faszinierend. Sie offenbaren uns oft bizarre Parallelwelten, die unser Gehirn erschafft. Und sie können uns aufwühlen, uns Fragen oder Rätsel aufgeben, manchmal auch verstören oder gar zerstören. Das Sprichwort, ich fühle mich wie gerädert, könnte vielleicht auch damit zu tun haben. Genauso ist es in der Erzählung unseres heutigen Bibelwortes. Die Geschichte jedenfalls ist merkwürdig genug. Sie ist alt und sie handelt in grauer Vorzeit. Der Erzvater Jakob ist auf der Flucht und Flüchtlingen wird oft nachgesagt, dass sie Albträume haben. Angesichts der verstörenden Fernsehbilder aus dem Mittelmeer oder den Lagern in Südeuropa können wir uns das wohl lebhaft vorstellen. Oft haben Flüchtlinge auch gute Gründe, sich vor ihren Träumen zu fürchten. Denn da sind ja nicht nur die Flucht und ihre Umstände, die ihnen zu schaffen machen. Vor jeder Flucht aus einem Krisengebiet liegt eben auch ein Krieg. Die Älteren wissen noch, was das bedeutet und wie sich solche Erfahrungen in die Seele eingraben. Wenn ich meine 96-jährige Schwester Brigitte nach unserer Familienflucht 1945 frage, dann ist die nächste halbe Stunde oder mindestens halbe Stunde gelaufen, denn da läuft das wie ein Film ab. Sie hat das bewusst miterlebt, ich im Sportwagen, wohl behütet. Also der Erzvater Jakob ist auch ein Flüchtling. Er flieht vor der Rache seines Bruders Esau, den er zweifach betrogen hatte. Erst hat er ihm das Erstgeburtsrecht abgekauft, als Esau Hunger hatte und er das ausgenutzt hat. Und dann hat er ihn auch noch um den Familiensegen betrogen. Dieser Flucht geht also eine lange familiäre Intrige voraus. Schon im Mutterleib gab es eine spürbare Rivalität der Zwillinge. Die Kinder stießen sich miteinander in ihrem Leib, so heißt es im Kapitel 25, Vers 21. Ja, Erbschaften. Erbschaften werden nicht erst in unseren Tagen familienintern oft mit harten Bandagen ausgetragen. Und dabei sind Kirche oder Gemeinde in keiner Weise ausgenommen. Jakob, ein Enkel Abrahams, war auch kein Kind von Traurigkeit. Und wir erleben es immer wieder. Nicht jeder Flüchtling ist ein Engel. Übrigens jeder Nicht-Flüchtling auch nicht. Und ich bin auch keiner. Haben wir das registriert, was ich da eben gesagt habe? Ja, noch einmal. Nicht jeder Flüchtling ist ein Engel. Übrigens jeder Nicht-Flüchtling auch nicht. Und ich bin auch keiner. Aber Gott mochte diesen Jakob und er hat ihn, den sein Bruder mit dem Leben bedrohte, nicht fallen lassen. Im alten Orient hatten es Flüchtlinge oft noch schwerer als heute. Außerhalb des Schutzraumes ihrer Familie, ihres Stammes oder ihres Landes waren sie absolut schutz- und rechtlos, vogelfrei sozusagen. Wer seine Heimat verließ, hatte in der Fremde einen schlechten Ruf, weil das eine große Dummheit war. Man damit jeden Schutz aufgab und sich allen möglichen Gefahren aussetzte. Das Alte Testament kennt, wie schon am Anfang gesagt, viele Geschichten von Flüchtlingen. Es zeigt Menschen, die rechtlos und schutzlos waren und nur noch bei Gott eine Zuflucht fanden. Was für ein Glück bis heute. Das fängt bereits beim Brudermörder Kain an und zieht sich über Abraham durch die Geschichte des Gottesvolkes. Es ist ein Volk von Flüchtlingen. Vom Auszug aus Ägypten über die Zeiten des Exils und der Unterdrückung durch fremde Mächte. Selbst Jesus war ein Flüchtling, dessen Familie zwischen Bethlehem, Ägypten und Nazareth hin und her zog. Eben wie so viele im alten Orient. Auch Abraham, Isaak, Jakob waren nicht Sesshafte. Nicht immer hängt das mit so einer trüben Vorgeschichte zusammen wie bei Jakob. Meist trieb der Hunger die Menschen in die Flucht. Wie etwa Abraham, dem Gott befohlen hatte, seine Heimat zu verlassen und in ein fremdes Land zu ziehen. Aber in Kanaan angekommen, erwarteten ihn statt Milch und Honig der Hunger und eine gefährliche Flucht nach Ägypten. Die Ägypter waren allen Fremden keineswegs wohlgesonnen. Ja, sie haben sie regelrecht gehasst und belegten sie mit Schimpfworten wie elende Asiaten oder Sandläufer oder auch nicht sesshaftes Gesindel. Misstrauen herrschte in jedem Fall. Aber es ist dieses nicht sesshafte Gesindel, dass Gott gerade recht ist und für das er seine ganze Macht aufbietet. Ägypten war reich und galt als Kornkammer des Orients, deshalb war dies Ägypten meist das Ziel der damaligen Flüchtlinge. Der Hunger hat sie dorthin getrieben. Wirtschaftsflüchtlinge also, so würden wir sie wohl heute bezeichnen. Immerhin haben die Ägypter keine Mauer gebaut und Grenzmauern gezogen, und auch keinen Stacheldraht aufgezogen, die Einreise war also möglich. Aber die Flüchtlinge damals wie heute waren nicht zimperlich und bedienten sich aus Angst mancherlei Tricks, um eventueller Gewalt zu entgehen. Abraham bediente sich einer gefährlichen Lüge, indem er seine Frau als seine Schwester ausgab. Die Sache hätte ein böses Ende nehmen können, hätte Gott nicht eingegriffen. Zurück zu Jakob, unserem Flüchtling. Seine Weste hatte noch mehr Flecken als die von Abraham. Er ist auf der Flucht zu seinem Onkel Laban im Osten Syriens in Padan Aram. Dieser Laban übrigens war auch ein ziemlicher Halunke. Als beide sich begegnen, treffen sich zwei Betrüger und der Fortgang der Geschichte handelt letztendlich davon, wer von den beiden den anderen am besten übers Ohr hauen könnte. Jakob wird sich dabei langfristig als der Geschicktere erweisen. Spannende Lektüre im ersten Buch der Bibel, aber das ist eine andere Geschichte. Hier in unserem Bibelwort ist er auf der Flucht und macht bei Sonnenuntergang Rast an einem ihm unbekannten Ort. Er ist in Gefahr. Durch den Bruder Esau, der ihn verfolgt und weil er auf unbekanntem Weg ist, wie so viele Flüchtlinge, übernachtet er unter freiem Himmel. Ohne Licht ist es extrem finster. Wir, die wir uns an elektrisches Licht und Straßenbeleuchtung gewöhnt haben, können uns völlige Dunkelheit im Freien oft nicht mehr vorstellen. Wenn der Mond nicht schien, dann war es im wahrsten Sinne des Wortes zappenduster. Jakob legte einen Stein an sein Kopfende, der später zum Erinnerungsstein an diese wunderliche Begegnung wird. Der Stein, gedacht wohl weniger als Kopfkissen, als vielmehr, um sich vor wilden Tieren zu schützen. Der hebräische Text nennt die Stelle, auf der Jakob liegt, den Ort. Luther übersetzt mit Stätte. Ich glaube, 6-mal heißt es in unserem Text, der Ort. Damit wird angedeutet, dass dieser Ort ein Geheimnis hütet, das dem menschlichen Auge verborgen ist. Im Judentum ist der Ausdruck der Ort bis heute ein Synonym für Gott. Der Flüchtling Jakob ruht am Ort. Er ist bei Gott am richtigen Ort und er weiß es nicht. Jakob sieht nur einen Stein, mit dem er seinen Kopf schützt, aber er träumt Gott, der sein Leben schützt. Und nun träumt Vater Jakob. Er sieht eine Rampe zwischen Himmel und Erde. Vielleicht ist es aber auch ein Stufenturm, wie in der Erzählung vom Turmbau zu Babel. Luther übersetzt das Wort mit Leiter, die es allerdings nach meinem Wissen damals nicht gab, ein Übersetzungsproblem vielleicht. Jedenfalls wurde aus der Rampe oder dem Stufenturm eine Himmelsleiter. Im Gegensatz zum babylonischen Turm reichte diese aber tatsächlich bis in den Himmel. Aber es sind nicht, wie in 1. Mose 11, Menschen, die sie gebaut haben, sondern Gott. Und es gibt noch einen bedeutsamen Unterschied zur Turmbaugeschichte in Babel. Diese Rampe wird nicht von unten nach oben, sondern von oben nach unten gebaut, wie der Text ausdrücklich sagt. Sie erstreckt sich zur Erde hin. Und das ist ein kleiner, aber sehr feiner und wichtiger Unterschied. Der Weg des Menschen zu Gott ist immer zuerst der Weg Gottes zu den Menschen. Dieser Weg hat eine Richtung und ist dennoch keine Einbahnstraße, die die auf- und absteigenden Engel zeigen. Zwischen dem Gott des Himmels und der Erde herrscht offenbar ein reger himmlischer Austausch. Die Engel scheinen eine Art diplomatischen Botschafterdienst zwischen Himmel und Erde zu sein. Was sie machen, welche Botschaften sie überbringen und an wen, das wird uns nicht gesagt. Aber es bleibt doch so, dass die Rampe vom Himmel her zur Erde gebaut wird. So wie sich auch das Evangelium über Jesus Christus vom Himmel her zu den Menschen baut. Das Reich Gottes bauen wir nicht. Es baut sich immer schon geheimnisvoll von oben nach unten und bricht sich Bahn, um in uns und durch uns Fuß zu fassen. Die Gottesboten, die wir Engel nennen, scheinen dagegen den umgekehrten Weg zu gehen. Im Unterschied zur Rampe, die zur Erde hingebaut ist, steigen sie von der Erde in den Himmel auf und von dort auch wieder hinab. Der Blick Jakobs folgt diesen aufsteigenden Engeln und am Ende steht Gott. Der senkrechte Aufstieg der Engel erinnert vielleicht auch an den Rauch des Brandopfers, das von den heiligen Altären Israels in den Himmel stieg. Ja, ganz gewiss ist das hier ein heiliger Ort. Das Haus Gottes, wie Jakob es nach seinem Aufwachen nennt. Der Ort wird später zu einem wichtigen Staatsheiligtum in Israel werden. So nimmt die Geschichte von Jakob, der an einem unbekannten Ort schläft und dabei ein Heiligtum entdeckt, die spätere Geschichte dieses Ortes vorweg. Ab jetzt wird der Ort Bethel, Haus Gottes, heißen. Der Ort wird eine wechselvolle Geschichte haben, etwa als Sehnsuchtsort vieler Menschen, die Gott nahe sein wollen, aber auch als ein Ort, an dem Propheten wie etwa Amos das göttliche Gericht ankündigen, dann auch ein Ort, der irgendwann zerstört und vergessen wird, bis die Archäologen ihn wieder ausgraben. Damals aber war es der Ort, an dem Gott sein Versprechen an den Erzvater Jakob erneuert, immer bei ihm zu sein und seinen Nachkommen das gelobte Land zu schenken. Jakobs Weg als Flüchtling in die Fremde ist kein Weg in die Gottesferne. Gott verspricht sich dem Jakob, den er später in Israel umbenennen wird. Unter diesem Namen wird Jakob berühmt werden bis zum heutigen Tag. Jakob sieht nur einen Stein, aber er träumt Gott. Und was er träumt, ist mehr als ein Traum. Er sieht für einen Augenblick, was sie auch gerne sehen würden, dass unsere Gemeinde, eine von vielen Bethel-Gemeinden, nicht nur ein schöner Ort mit gemauerten Steinen ist, sondern eine Pforte des Himmels. Gott gibt sich auch hier zu erkennen und erneuert sein Versprechen, das er uns in der Taufe gegeben hat: Ich bin bei dir. Und wie bitter nötig haben wir doch auch wir eine solche Zusage für unser zerbrechliches Leben. Jakob, der Flüchtling, konnte ab jetzt ganz beruhigt sein. Er wird noch manches erleben und erdulden, was ihn ärgern, erschrecken und erstaunen wird. Er wird noch manchen Kampf zu kämpfen haben, von dem er jetzt noch nichts ahnt oder weiß. Aber anders als die vielen Flüchtlinge unserer Tage, die derzeit, um im Bild zu bleiben, ihre Himmelsleitern nach Europa besteigen, wird er dabei nicht stürzen und nicht fallen. Auch unsere Gemeinde wünschte ich mir von dieser Predigt her neu als einen Ort, an dem wir Steine sehen und Gott träumen. Ein Ort, an dem sich Himmel und Erde berühren und an dem eine Art diplomatischer Austausch zwischen Gott und uns stattfindet. Durch Lieder, Gebet, Predigt und Bekenntnis. Vielleicht gehen wir manchmal zu achtlos an Orten vorbei, die ein großes Geheimnis in sich bergen. Ich würde sagen, dass alle Kirchen und Gemeinden ein Geheimnis in sich bewahren. Man kann es erspüren, etwa in ihrer Architektur, ihren Symbolen, ihren Bildern, vielleicht sogar Gerüchen, in ihrer besonderen Sprache, ihrer Atmosphäre, ihrer Liturgie und anderem mehr. Nicht umsonst nennt Paulus in 1. Korinther 4 die Christen einmal Verwalter der Geheimnisse Gottes. Zugegeben, und nicht immer und nicht sofort öffnet sich in einer Kirche gleich der Himmel für uns. Aber manchmal sehen wir hinter Worten und Symbolen tatsächlich eine Rampe, die bis in den Himmel reicht. Nicht nur bei Trauungen, wenn ohnehin der Himmel voller Geigen hängt. Aber ja, dann natürlich auch. Ein schöner Text ist das. Voller süßer Geheimnisse. Ein Himmel, der die Erde berührt. Ein Flüchtling, der sich an einen Stein lehnt und dabei Gott begegnet. Das ist der Stoff, aus dem der erste in der Bibel erwähnte Traum ist. Träume sind Schäume, sagt der Volksmund, und will damit die bösen Gespenster der Nacht vertreiben. Aber, es gibt auch andere Träume. Sie verbinden den Himmel mit der Erde. Auf die sollten wir unbedingt achten. Amen.